Ich begrüße Sie zur neuen Ausgabe der Talk Noir. Mit mir am Mikrofon die Schriftstellerin Susanne Seigin und der Kritiker Markus Müntefering. Diesmal wegen Corona als Audio-Chat. William Gays Kriminalroman Stoneburner wurde in seinem Nachlass gefunden. In der Geschichte, die Mitte der 1970er Jahre spielt, begegnen wir dem hinterwäldlerischen Privatdetektiv Stoneburner, dem Vietnam-Veteran Thibodeau, der durchtriebenen Casey Meacham und dem Ex-Sheriff Cap Holder, der einst ein Vermögen gemacht hat, indem er seine Heldentaten an Hollywood verkaufte. Nun ist er pleite und hat einen Drogendeal eingefädelt, um seine Finanzen aufzubessern. Nachdem Thibodeau zur richtigen Zeit am falschen Ort ist und sich mit einem Aktenkoffer voller Drogen, Geld und Holders Freundin Meacham davon macht, entwickelt sich eine absurde Suche voller Gewalt und verlorener Träume. Was mich zu der Frage bringt, macht gestohlenes Geld unglücklich?
Der Glanz des Goldes, der die Menschen angezogen hat, hat sie dann sozusagen auch gleich in den Abgrund geführt.
Es macht für kurze Zeit, macht es den, der es geklaut hat, durchaus geradezu rauschhaft glücklich. Das Problem an der Geschichte ist genau das, dass nämlich sowohl Thibodeau, also der es geklaut hat, als auch sein Freund, grundsätzlich die ganze Zeit zwischen Auszehrung und Aufblähung hin und her schwanken. Und eigentlich ist das Ideal, immer weniger zu haben. Also dieses Simplify von Thoreau, was auch irgendwann mal zitiert wird, das zu haben. Und gleichzeitig in dem Moment, wo das Geld da ist, verfallen sie in diesen amerikanischen Turbokapitalismus und es geht nur noch in die Aufblähung, die dann am Schluss im Kater und im Tod endet eigentlich. Insofern doch für ganz kurze Zeit ist Thibodeau mit dem geklauten Geld, das ihm Zugang zur Frau und zu allem, was er sich sonst gerade wünscht, ermöglicht, durchaus glücklich. Danach muss er dafür zahlen. Und die Frage ist ja, gibt es überhaupt Geld, das nicht geklaut ist?
Das ist eine politische Frage.
Absolut. Jeder, der reich ist, muss das Geld ja irgendwo her haben. Aber Thibodeau, finde ich, der weiß ja in Wahrheit mit dem Geld ja gar nichts anzufangen. Also genau genommen bemüht er sich ja darum, das so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Und auch die Frau, die sozusagen für einen Moment die Frau seiner Träume war, entpuppt sich dann ja eigentlich als ziemlich lästige Nummer auf Dauer.
Ja, also Thibodeau ist ja ein wunderbares Beispiel dafür, dass er völlig überfordert ist mit dem Geld. Was machen sie als erstes? Shoppen ohne Ende. Sie legt sich einen Wagen zu und reist eigentlich ins Nichts hinein, ohne so festes Ziel, und macht es einem Verfolger natürlich auch einfach, indem er eine breite Spur hinterlässt. Stoneburner da durchaus in der Lage ist, die in dem riesigen Amerika immer wieder aufzustöbern.
Jetzt nochmal zu dem Geld und dem Ausgeben des Geldes, der Verschwendung. Ich meine, das beste Bild dafür ist ja, wenn die beiden zusammen in dieses feine Restaurant gehen, in dem sie gar nicht wissen, wie sie sich benehmen sollen, und dann Hummer bestellen, dann zu beschließen, sie verlassen das Restaurant wieder, weil sie fühlen sich ja doch nicht so wohl, sie suchen eine Tanzveranstaltung. Und was macht er? Er nimmt den Hummer und tut ihn in die Tasche seines weißen Leinensackos. Ich meine, ein besseres Bild für sinnlose Verschwendung kann man gar nicht finden.
Also ich fand auch den Hinweis, also er liest ja, bevor er das Geld klaut, irgendwo, ich glaube an der Wand der öffentlichen Toilette im Gerichtsgebäude, dass die Kathy Meacham, die er dann abschleppt, eine tolle Pussy hat, also sprich, er liest Werbung, dann nimmt, also mit dem geklauten Geld kann er diese Frau sich dann leisten, denn diese Frau ist ausschließlich an Geld interessiert. Und dann hat er sie gehabt und stellt fest, ist okay, also stimmt schon, war nicht falsch, aber ob das jetzt $185,000 wert war, ist er sich nicht so sicher. Also da ist dann halt auch dieses macht Geld glücklich, ganz kurz, ja, dann kommt man doch drauf, dass das vielleicht ja doch auch alles nicht so wahr ist, wie man sich das gedacht hat.
Trotzdem ist im Genre, gibt es immer wieder diese feststehenden Erzählmechanismen, also die Überfälle, die Erpressungen, das Kidnapping oder wie hier Drogengeld soll ja eigentlich immer dazu führen, dass man endlich das Leben führen kann, das man sich schon immer gewünscht hat. Und das Witzige an diesem Roman ist, zu zeigen, dass sie gar nicht ankommen. Egal wie viel Geld sie auch besitzen werden, sie kommen nicht an. Cap Holder mit seinem Geld aus Hollywood besteht in erster Linie daraus, dass es ausgibt.
Ja, und auch sinnlos. Also, und ich meine, mich hat das Ganze ehrlich gesagt so ein bisschen erinnert an On the Road, wo aber Neil Cassady und Jack Kerouac nicht zusammen unterwegs sind, sondern jeder für sich als Thibaudot und Stoneburner und irgendwie auf getrennten Linien vollkommen ungerichtet aufeinander zufahren und sich dann irgendwann doch wieder treffen. Und das beides als Vietnam-Veteranen, die in der Sprache eigentlich so 30er, 40er Jahre lakonisch sind und eben auch so ein bisschen in die Beat Generation gehen und dann aber vollkommen zynisch nichts, also durch die Vietnam-Erfahrung eigentlich mit diesem Amerika gar nichts mehr anfangen können.
Das finde ich auch sehr interessant. Das ist für mich auch das zentrale Bild dieses Romans, The Road. Und diese Road ist ja eine Road to Nowhere eigentlich. Der Thibaudot, der Väter Kreise, ne, das wird ja wunderschön beschrieben, der Väter Kreise, seltsamerweise auf der Suche nach dem literarischen Mythos des Südens. So ein bisschen, ne? Also er fährt nach Oxford, Mississippi, auf der Suche nach Faulkner. Er nennt sich lustigerweise in dem einen Hotel selbst Thomas Pynchon. Das fand ich auch einen ganz amüsanten Sidekick noch. Und es geht um die Art und Weise, wie sie das befahren, nämlich mit Autos. Und das ist, Autos sind die zentrale
Metapher da.
Es gibt diese eine unfassbare Auto, dieser Cadillac, der überhaupt nicht geeignet ist für dieser Cadillac, der angeblich Elvis Presley gehört haben soll, den sie dann für viel zu viel Geld von so einem Secondhand-Höker kaufen. Und natürlich auf, und das wollen wir nicht vorwegnehmen, aber auf unglaubliche Weise zerschrotten. Wirklich beeindruckende Weise. Und es gibt immer wieder Beschreibungen von diesen Figuren, wie sie an so Schrottplätzen vorbeifahren. Also, und das ein ganz kurzes Zitat daraus mal. Ich glaube, es ist in dem Fall Stoneburner, der da fährt, der sieht dann ein Meer aus Autowracks, in dem die Farben Detroits verblassten und so einem rostigen Einheitsbraun verblassten.
Genau. Ich muss jetzt lachen, weil genau dieses Zitat hätte ich jetzt auch, das hatte ich mir auch rausgesucht, weil das ist für mich, also es ist in der Gänze, dahinter lag, also Thibaudots Blick wanderte an Tankstellenhäuschen vorbei zu den angerosteten orange-roten Zapfsäulen. Dahinter lag ein schnurgerades Asphaltband, das scheinbar ins Nichts führte, an seinen Rändern vertrocknetes Gestrüpp und dahinter ein Meer aus Autowracks, jetzt kommt das, in den Farben Detroits, in dem die Farben Detroits verblassten und seinem rostigen Einheitsbraun verschwammen. Und das finde ich, also das ist mir halt auch so aufgefallen, genau darum geht es. Es ist einerseits diese Straße, also die eigentlich so in den Westen führen sollte oder so diese großamerikanische Geschichte von der Frontier erzählt, die aber nicht ins Nichts führt, weil das hat aufgehört, die ist erreicht und es ist mit Vietnam sowieso vorbei. Dann hat man irgendwie dieses verblassende Detroit. Wir befinden uns ja Anfang der 70er, also nach den Riots in Detroit, wo der Niedergang der Stadt schon begonnen hat. Aber ständig noch diese vollkommen überflüssigen und auch in dem Roman immer wieder zu Schrott gefahrenen Straßenkreuzer auftauchen. Und wer sich das nicht leisten kann, der sitzt im rostigen Pickup. Und genau zwischen diesen Polen bewegt sich das. Entweder rostiger Pickup oder zerschrotteter Straßenkreuzer. Und alles auf der Straße ins Nichts.
Absolut.
Das Setting im Roman ist größtenteils auch die Kritik jetzt von William Gay an seinem Amerika zu der Zeit. Es unterscheidet sich ein bisschen. Natürlich haben wir mit Thornburg und Cut on Bone auch einen Krimi im Polarverlag rausgebracht, der Vietnam-Geschädigte zeigt, aber der viel, viel politischer ist, der viel wütender ist. Hier haben wir einen Roman, der, ja, ich will nicht unbedingt sagen Screwball-Noir ist, aber der doch so absurde Szenen beschreibt, dass man das Leben nach Vietnam nicht nochmal als Flucht empfinden kann, sondern als Suche im Nichts. Sie führt nirgendwo hin. Selbst die Flucht von den beiden, also von Meacham und von Thibaudot, ist irgendwie so, ja, so planlos. Zum Schluss, glaube ich, wollen sie nach Mexiko. Vorher wollten sie nach Kalifornien. Ein Bild von Amerika, das gerade erst zusammenbricht.
Es gibt ja immer noch ganz am Ende, als dann Stoneburner sozusagen auch nicht mehr richtig weiter weiß, will er dann ja wieder nach Westen fahren. Und überraschenderweise auf dem Weg kommt er wieder an einem Schrottplatz vorbei. Also da würde mich, Wolfgang, ich weiß nicht, ob du das weißt, irgendwie, ob du überhaupt diese Information hast, aber würde mich eigentlich interessieren, das ist ja ein gefundener Roman aus dem Nachlass, ne? Ist der eigentlich dann bearbeitet worden in irgendeiner Form oder hat er den einfach irgendwie so fast perfekt runtergeschrieben?
Also ich glaube, dass er fertig war, dass er allerdings, so wie Jürgen Ruck auch in seinem Nachwort beschreibt, er muss unglaublich viel geschrieben haben. Er muss allerdings auch Probleme gehabt haben, diese Sachen alle zu veröffentlichen. Und nach seinem Tod ist eine Verwandte oder ein Verwandter gekommen und hatte einen Wäschekorb voller Manuskripte. Was auffällt bei diesem Roman ist natürlich, dass es einen Cut mittendrin gibt. Dass wir uns alle an eine Figur wie Thibaudeau gewöhnt haben und dann kommt plötzlich Stoneburner und die ganze Geschichte wird aus seiner Sicht nochmal beschrieben. Das ist eigentlich geschickt gemacht, weil es nicht jetzt linear durcherzählt wird. Aber ob das jetzt noch von dem Nachlassverwalter noch mal anders zusammengesetzt worden ist, entzieht sich leider meiner Kenntnis.
Aber das ist ja so ein klassisches elliptisches Erzählen. Das ist ja eigentlich irgendwie jetzt nicht ungewöhnlich und ich finde auch ganz charmant gelöst, weil am Schluss trifft es sich ja in gewisser Weise, ohne dass wir jetzt zu viel verraten wollen. Das finde ich eigentlich echt sehr hübsch an dieser Konstruktion. Tatsächlich.
Darf ich noch mal zu den Autos zurückkehren?
Ja, bitte.
Also was ich da ganz toll fand, und das ist mir erst so im Nachgang aufgefallen, es gibt ja diese Szene, wo, also Thibaudeau und Stoneburner kennen sich ja von ihrer gemeinsamen Zeit in Vietnam. Sie kehren gemeinsam zurück und Thibaudeau möchte, dass Stoneburner seiner Angebeteten erzählt, er, Thibaudeau, Stoneburner das Leben gerettet hätte aus einem Panzer, in dem eine Granate reingeworfen worden ist. Und dieses Bild taucht in Umkehrung ganz am Ende, ich möchte hier auch nicht zu viel wieder verraten, mit einem Auto wieder auf. Also wo einer der Helden, einer der Protagonisten im Auto stirbt und der andere ihn aus dem brennenden Auto mit bloßen Händen zu retten versucht. Und da ist dieses Bild, was passiert in Vietnam und was ist in den USA los? Also es wiederholt sich, es ist eine Parallele und es ist eigentlich das gleiche Desaster. Sehr, also da sind schon ganz tolle Sachen drin und wenn das nicht, und ich vermute fast, dass es nicht großartig noch überarbeitet worden ist, dann ist das in vielem ein nahezu makellos geschriebener Roman. Also es gibt ganz wenige Punkte, wo ich sagen würde, na, da hätte mal ein Lektor vielleicht eben nochmal sagen können, nimm das mal raus und es sind verdammt viele Falken in dem ganzen Ding drin. Also das ist mir so aufgefallen, es sind fantastische Naturbeschreibungen in dem ganzen Ding drin. Also wirklich, wo ich sagen würde, also da merkt man so Schule Thoreau oder sowas. Aber sagen, also ich habe mich wirklich gefragt, ist das ein Leitmotiv? Und dann ist mir aufgegangen, nee, ich glaube nicht. Also so, aber das ist halt die Frage, wie geht man mit so einem Text dann um?
Ja gut, also es gibt ja Nachlassverwalter, die dann plötzlich hingehen und dann sagen, ich suche mir einen anderen Schriftsteller, der soll das Buch zu Ende schreiben. Was ich ja ganz furchtbar finde, verglichen mit den beiden, ich glaube zwei Bücher waren es, die im Atrium Verlag von ihm erschienen sind, finde ich das Manuskript, das vorliegt, ziemlich stringent. Besitzt er eine eigene Sprache? Und das ist ja gerade für den Polarverlag immer ganz wichtig, dass es nicht nur ein ausgefeilter Plot ist, sondern dass es auch ein bisschen einen literarischen Anspruch bedient. Und das macht William Gay, finde ich, also hervorragend. Auch die Frage zum Beispiel, was du gerade angesprochen hast mit den beiden Formen von möglichen Toten oder Heldentum, dass das Heldentum am Ende im Grunde etwas ist, was der Wahrheit gar nicht so sehr entspricht, weil sich da jemand die Finger verbrannt hat. Ist genauso die Frage dieses Heldentums, was in Vietnam stattgefunden hat. Da trifft sich, das ist einfach eine Auszeichnung für einen Autor, wenn er das mit so leichter Hand beschreiben kann.
Ist dieses Buch für mich, also ich war mir nicht ganz klar darüber, aber ich glaube schon, dass es auch so gemeint sein könnte. Für mich ist es auch ein Abgesang auf Männlichkeit, die irgendwie in diesem Buch total dekonstruiert wird eigentlich. Also nicht nur bei unseren beiden zentralen Figuren, sondern vor allen Dingen natürlich bei Cap Holder, diesem Bilderbuch-Macho, der ja der war irgendwie Gesetzeshüter, der war kurz Filmstar, der war danach noch Selfmade-Millionär. Also der hat ja schon noch was aus seinem Geld gemacht, hat es dann auch alles wieder verpulvert und hängt jetzt irgendwie sein ganzes Leben an diese diese kleine, und über die müssen wir vielleicht auch gleich nochmal reden, die Frau, an diese kleine, scheinbar ein bisschen doofe, aber irgendwie sexy Frau. Ich glaube, da ist noch mehr in der, aber hängt es da dran, als ob es irgendwie nichts anderes mehr gäbe, was sie überhaupt noch am Leben hält. Und das ist schon relativ trostlos. Für mich ist diese Figur auch sehr interessant, weil ich finde, die ist ganz stark an Roger Wade, den Schriftsteller aus Chandlers The Long Goodbye, angelegt. So ein alternder Macho, der irgendwie nicht mehr damit klarkommt, dass er eben altert und dass das Leben ihn längst überholt hat.
Von Gewalt, die ja da teilweise auch drin auch vorkommt, wenn die Jungs dann zum Baseballschläger greifen oder so, ist ja, das ist ja sowas von für mich ironisch gebrochen, weil die Jungs sind sowas von hilflos, dass sie nur noch ihre Muskeln einsetzen können, um irgendetwas, ja, durchzusetzen, was sie wohl so unter Liebe versteht.
Ja, also das ging mir ähnlich und ich habe mich da ein bisschen schwer getan, weil, also ich habe es auch so gesehen, ein Abgleich, also wirklich besser kann man toxische Männlichkeit nicht darstellen als da. Allerdings war ich mir nicht so sicher, ob das wirklich ironisch gemeint ist. Also bei dem Capholder, da ist es noch am ehesten, dass man wirklich sieht, der ist wirklich abgehalftert und es geht da aber so um junge Männchen, die dem alten Bock aus dem Revier jagen eigentlich, denn darum geht's. Also der kann nicht mehr und muss zusehen, wie unter seinen Augen ihm die Frau ständig ausgespannt wird. Und er aber, also ich habe hier ein Zitat, er ließ in Gedanken langsam sein Leben passieren wie ein Seemann, der einen Tau vierte. Sie war nicht nur die letzte in einer langen Reihe williger Frauen, mit denen er ins Bett gegangen war, sie war auch die schönste. Und, so dachte er seit einiger Zeit, vielleicht kam nach ihr auch keine mehr. Und ausgerechnet diese Frau wird ihm die ganze Zeit weggenommen. Und, also beziehungsweise die macht, was sie will, die tanzt ihm auf der Nase rum. Und das ist schon, der ist schon echt ein armes Schwein eigentlich und gleichzeitig unerträglich. Und ich weiß aber nicht, ich fand es nicht ironisch. Also ich habe keinen von denen irgendwie ironisch gesehen, aber das ist vielleicht auch ein Ding, über das wir gleich nochmal sprechen können.
Genau, aber die Frau, vielleicht müssen wir über die Frau da mal rankommen. Also die Frau ist ja vor allen Dingen für all diese Männer Projektionsfläche und zwar Oberfläche auch, ne? Also ich meine, deren Charakter spielt ja erstmal überhaupt keine Rolle. Die sieht irgendwie süß aus, das ist so ein... Man muss sich die so ein bisschen vorstellen, wie ist die Frau, die Stand By Your Man gesungen hat. Ihr wisst den Hit irgendwie so ein Country-Laden, da steht eine Frau und singt einen Song irgendwie. Die will ja auch Country-Sängerin werden, das ist ja ihr großer Traum erstmal, bevor sie dann später Schauspielerin werden will. Die kriegt aber kein Eigenleben in diesem Buch, was glaube ich Absicht ist, weil die nämlich eigentlich so eine mythische Figur ist. Irgendwann wird nämlich irgendwie, das ist so ein Objekt des Verlangens, irgendwie eigentlich auch so eine Sirene, die irgendwie die Männer so ansingt, eben country-mäßig dann auch mit Country-Songs ansingt und dann in den Untergang führt. Also eine ganz klassische, mythologische Figur. Und wie es ja über sie heißt, jeder Sterbliche, der sie berührte, würde verstoßen und gesteinigt und den Fängen des Schicksals überlassen werden. Das passiert dann ja in gewisser Weise auch.
Da würde ich dagegen anführen, anderes Zitat, Erstbegegnung Thibaudot und Kathy, sie musterte ihn mit einem abschätzenden Blick. Ihm kam es vor, als prüfte und bewertete sie ihn wie eine Rechenmaschine in Sekundenschnelle nach ihren speziellen Kriterien. Und weil er leider nicht die von ihr gewünschten Werte erreichte, wurde er aus dem Bereich des für sie Relevanten entfernt, genauso wie sie es mit dem Auto getan zu haben schien, das ihr bis vor kurzem zu Diensten gewesen war. Jetzt aber nur ein weiteres kaputtes und nutzloses Requisit für eine Rolle war, die sie nicht mehr spielte. Und da ist eigentlich das schon angerissen. Also Markus, weil du gerade meintest, mangelnde Charaktertiefe. Das Problem an dieser Sirene ist, dass sie nicht einfach nur vor sich hin singt, sondern ihr einziges Ziel im Leben ist eigentlich Geld zu kriegen. Und das verfolgt sie bedingungslos. Und da finde ich eben, da ist so eine gewisse Flachheit drin, die mich dann doch gestört hat. Und zwar nicht nur bei ihr, sondern auch bei den anderen Frauen, die da sind. Also es gibt dann noch so die, zu dieser, also im Gegensatz zu dieser Hyperhure gibt es dann auch noch so die Heilige, die Mutter, die sie irgendwann mal auf dieser Flucht treffen, die mit ihrem kranken Kind alleingelassen irgendwo in den Bergen sitzt und dann zieht Thibaudot los, also um für das kranke Kind Medizin zu besorgen, woraufhin sich diese Frau ihm ganz kostenlos andient eigentlich. Und also das ist so dieses, selbstlose, um das Kind besorgte. Wahrscheinlich würde man da sogar noch ein Bild finden, wo sie dann in der Tür steht mit dem Kind in den Arm und denen beim Wegfahren zuguckt. Und da ist also dieses heilige Hure-Ding ist da. Dann haben wir auch noch eine andere Frau, die leider ziemlich hässlich und abgehalftert ist. Und das ist dann so ein Charakter, der kann man das Geld selbst aus dem Slip ziehen, wo sie es versteckt hat. Und also da bei den Frauen, das wäre so mein einziger Vorbehalt. Und ich weiß, das ist so ein bisschen Spoilsport, aber die finde ich etwas flach. Andererseits habe ich die ganze Zeit überlegt, sind das die Männer nicht auch? Die sind genauso unzugänglich. Also die sind mehr, die haben einfach mehr Raum in dem Roman. Aber letztlich haben die auch keinen Plan. Und sind auch, so toll es geschrieben hat, dann letztlich doch, das sind Großwildjäger, Musikproduzenten, Privatdetektive, Dropouts, die kurz mal eine Hütte bauen, dann wieder rastlos werden. Also es sind schon auch so Versatzfiguren des amerikanischen Traums, genau wie die Frauen. Also, und die werden gegeneinander gespielt, aber es ist literarisch einfach so gut gemacht, dass ich ihm das nachsehen möchte fast.
Glaubst du, dass es Männerfantasien sind, diese Frauen? So nach dem Sinn, die Männer zerstören die Frauen, indem sie zu hübsch sind oder zu durchtrieben, weil diese Mädchen ist ja nun die Einzige, die offensichtlich immer einen Plan hat.
Ja, aber der ist ja auch, also der führt ja zu nichts. Also die versucht ja ständig was Neues. Also sie will Filmstar werden, sie will Country-Sängerin werden ohne Begabung. Sie will diesen Drogendeal einfädeln, das scheitert. Also sie kriegt ja eigentlich nichts auf die Kette, genauso wenig wie die Männer. Also eigentlich bringt in diesem Roman ja wirklich niemand bei diesen ganzen Plänen. Also alle machen amerikanische Träume so und verfolgen die ständig. Also wie gesagt, von Hüttenbau bis hin zur Musikproduzenten- oder Großwildjägerkarriere wird alles mal angerissen und dann versackt es wieder so und dann ist wieder ein Auto kaputt oder die Böschung runtergefahren. Also das ist schon eine einzige, ja letztendlich Armutserklärung so. Also es funktioniert nicht.
Country Noir, Markus, oder White Trash? Wo würdest du es einordnen?
Hört das nicht in gewisser Weise zusammen? Ich weiß nicht, ich habe überlegt, ob das eigentlich Genre ist, also in welcher Form das eigentlich Genre ist. Und wenn, dann ist es bestimmt Country Noir, würde ich auch sagen. Es ist auch Southern Gothic ein bisschen, das ist Südstaatenliteratur. Also es bezieht sich ja auch ständig auf die großen Bilder der Südstaatenliteratur und dann auch auf den Fotografen Walker Evans, der die ganzen armen Leute damals irgendwie vor allen Dingen fotografiert hat in der Depressionszeit. Und diese Bilder hat man definitiv im Kopf, wenn man das liest, also auf jeden Fall Country Noir. Hatte nur, glaube ich, im Nachwort dann gelesen, dass er ja ursprünglich eigentlich eher so eine Art richtigen Privatdetektivroman geplant hatte, oder? Und dann offensichtlich William Gay-mäßig davon abgekommen ist. Denn was ich von der Lektüre von früheren Romanen erinnere, ich habe dieses Nächtliche Vorkommnisse mal gelesen. Was ich von William Gay kenne, vor allen Dingen Nächtliche Vorkommnisse, sagt mir auch, Genre, auch wenn er vielleicht versucht hat, hier mal Genre zu bedienen, interessiert ihn eigentlich am Ende gar nicht so sehr. Also eigentlich interessieren ihn die Geschichten und die Figuren und das Setting. Und ob das jetzt irgendwie Country Noir ist oder irgendwie ein melancholischer Privatdetektivroman oder sonst irgendwas, wahrscheinlich hätte William Gay sich gar nicht drum gekümmert.
Das ist einfach, ja, das denke ich auch. Ja.
Bei dem Südstaaten-Ding, das wäre so der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, als eher eine Leerstelle. Dafür, dass es in Südstaaten spielt, sind verdammt wenige Schwarze da. Also, und die sind auch wieder eher, also die entsprechen Klischees eher. Und das fand ich erstaunlich. Also wir haben die schwarze Voodoo-Hexe, wir haben den schwarzen Zuhälter und dann haben wir den treuen schwarzen Gärtner, sprich Boy, der zu Cap Holder hält und eigentlich seine Schwächen durchschaut, ihm aber treu ergeben ist. Und das fand ich echt erstaunlich für einen Roman, der in den Südstaaten spielt und eben auch in den frühen 70ern, wo sich ja durchaus was getan hatte in den USA, bürgerrechtsmäßig. Also es geht mir jetzt nicht um hier Black Lives Matter, sondern einfach nur, es ist auffällig, wie sehr weiß diese Szenerie ist.
Ich glaube, wenn du mehr Südstaaten-Romane lesen würdest, dann würdest du feststellen, dass dem leider oft so ist. Also auch der von mir hochgeliebte Larry Brown, den definitiv William Gay auch kannte, das würde ich denken, der auch aus der Gegend von Oxford, Mississippi stammt im Übrigen. Selbst auch da, Wolfgang sagte gerade den Begriff White Trash, das sind White Trash Romane im Wesentlichen. Das spielt einfach für die keine Rolle.
Ja, sie hängen sehr, sehr stark an der Story. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, das ist kein politischer Roman. Es ist jetzt nicht die Auseinandersetzung mit dem Amerika zu der Zeit. Deswegen verwundert mich das, was dir da in dem Roman fehlt, wundert mich zwar auch, aber offensichtlich hat er das nicht im Fokus seines Schreibens da bei dieser Geschichte gesehen. Er war vielmehr an der Gestaltung von Leuten interessiert, die, wie du eben schon sagtest, nichts auf die Reihe bekommen. Und dann hat er die jegliche Kritik an der politischen Situation ausgeklammert.
Ist ja die Kritik an der politischen Situation, würde ich fast sagen, oder?
Dass man es ausklammert?
Also wir sind ja in den 70er Jahren in den Südstaaten. Da war irgendwie, da war das Leben noch getrennt auch. Das muss man einfach mal so sehen. Die wollten nichts miteinander zu tun haben. Das war die Zeit noch.
Ja, die Unterdrückung hat trotzdem stattgefunden. Ne? Also das ist ja nur...
Aber das ist nicht Thema dieses Buchs.
Taucht auf, einmal guckt er fern. Also ich weiß, ich glaube, es ist Stoneburner. Der sitzt vorm Fernseher und sieht Fernsehberichterstattung über irgendwelche Riots in den nordamerikanischen Großstädten und sagt dann so, hat den Eindruck, er säße im Auge des Sturms, weil das, was er da sieht, nichts mit seiner Realität zu tun hat. Also sehen tun sie das schon. Es hat nur keinerlei irgendwie Auswirkungen auf das eigene Leben.
Was jetzt nicht etwas ist, was heute nicht immer noch so ist.
Nein. Nee.
Nein, das ist gar nicht, um es zu entschuldigen, sondern das ist ein Anblick und vielleicht auch ein Spiegel dafür, dass wir das teilweise auch noch so weiterführen und uns gerne politische Auseinandersetzungen im Fernsehen ansehen, anstatt uns einzuschalten. Ich kann von meiner Seite aus nur sagen, wenn ihr nichts mehr dazu zu fügen habt, dass unser nächste Talk Noir am 8. September dann ist. Und ich habe mich zu bedanken für unser erstes Gespräch und hoffe, dass wir es wiederholen.
Ja, danke.
Natürlich.
Tschüss. Jo. Bis dann. Ciao.